Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Susanne Lurwig und
Helene Hegemann.
Ja, und Helene Hegemann schreibt Bücher, inszeniert Theaterstücke und Opern, dreht Filme und manchmal, da verfilmt sie auch ihre eigenen Bücher. So geschehen beispielsweise bei Axolotl Roadkill. Damals, da war sie 18, wurde als neuer Shootingstar der Literaturszene gefeiert, dann kurz hart auf den Boden geworfen wegen Plagiatsvorwürfen. Und jetzt, mehr als ein Jahrzehnt später, da ist das alles vergessen. Und weder damals noch heute hat irgendjemand je daran gezweifelt, dass Helene Hegemann auf jeden Fall gut schreiben kann. Gerade ist ihr neues Buch erschienen, Schlachtensee, vom Feuilleton den Fans geliebt. Und sie hat auch einen neuen Film, ein Serienteil, muss man besser sagen. Und da hat sie nicht ihr eigenes Buch in Szene gesetzt, sondern das eines anderen Autors, Ferdinand von Schirach. Strafe, so der Titel des Buches. Und das ist nun für RTL Plus in eine 6-teilige Serie gepackt worden. 6 RegisseurInnen haben die Geschichten umgesetzt. Und eine Geschichte, Subotnik heißt sie, hat Helene Hegemann gemacht. Und wir hören mal einen Ausschnitt.
Das ist Schema, die, sagen Sie es bitte selber.
Drinnen auf Türkei, der.
Oh, ein doppelter Espresso wäre super.
Sie könnten auch gleich die Blumen ausmachen.
Moment, Leute, Moment. Die Frau hat rechtsvergleichend über die Raskolnikow-Affäre promoviert und dafür einen Haufen Preise eingefahren. Ich zweifle daran, dass sie weiß, wie man Kaffee kocht. Helfen Sie ihr, und wer auch nur eine Sekunde lang glaubt, Frau Nilen Colbert-Dürr wäre wegen irgendeiner Diversitätsquote eingestellt worden.
Der wird gefeuert.
Nein, schlimmer.
Danke, Schatz.
Ja, ein Ausschnitt aus Subotnik, einem Teil von Strafe, einer 6-teiligen RTL-Plus-Serie nach Ferdinand von Schirach. Den Teil haben Sie, Helene Hegemann, gemacht. Frau Hegemann, wen hört man da? Hört man da von Schirach oder Hegemann? Weil das Drehbuch haben Sie ja auch geschrieben.
Da hört man in allererster Linie Sepp Bierwichler.
Das wohl wahr.
Nicht nur eine prägnante Stimme, sondern auch ein prägnantes Wesen hat und sich das alles auf eine ganz gute Weise selbst angeeignet hat. Und das ist, glaube ich, eine Mischform aus der Originalvorlage von Schirach und dem, was die Co-Autorin Esther Preußler und ich uns daraus gemacht haben. Ja.
Also im Buch, da steht ja eine Deutsch-Türkin im Mittelpunkt, die sich von ihrer Familie, ihrem Glauben distanziert und eben als Anwältin erfolgreich werden möchte. In ihrem Film gibt es nun eine junge Frau aus Rumänien, die im Fokus steht, die von einem Menschenhändler zur Prostitution gezwungen wurde, von ihm absolut entstellt wird und die vor Gericht aussagt. Warum haben Sie die Geschichte da so ein Stück weit verschoben?
Im Mittelpunkt stehen eigentlich 3 Figuren. Die dritte ist nicht so wahnsinnig präsent, bei der handelt es sich um eine Kampfsportlerin, um eine MMA-Kämpferin. Man muss jetzt bei so Interviews über den eigenen Film immer, vor allem bei so einem Gerichtsdrama, immer aufpassen, dass man nicht zu massiv spoilert. Muss ich mich noch dran gewöhnen. Anyway, die sind im Grunde, sind die zu dritt, wie sie da im Film vorkommen, weil ich mir vor Jahren mal geschworen habe, niemals einen Film über sexuelle Gewalt an Frauen zu machen, der diese Gewalt reproduziert. Das passiert ja häufiger mal, dass man einen Film, einen politisch motivierten Film sich anguckt, der eigentlich als Kritik an den Verhältnissen funktionieren soll und die Verhältnisse irgendwie doch nur wieder reproduziert. Simples Beispiel: Filme, die zeigen sollen, wie schlimm Vergewaltigungen sind, und dann sieht man plötzlich eine 7-minütige Vergewaltigungsszene, in der eine Frau um ihr Leben schreit und vollständig unterlegen ist. Und was dann am Ende zumindest unbewusst verhaftet bleibt, ist genau dieses Bild. Also man produziert kein neues Bild, man reproduziert nur das alte, was man eigentlich aus der Welt schaffen wollte. So, um das zu vermeiden und uns trotzdem dieser wirklich durchaus interessanten Geschichte zu widmen, in der es ja nicht in allererster Linie um Geschlechterverhältnisse geht, sondern um die Frage nach der Schnittstelle zwischen Gesetz und Moral, wie fast immer bei Schirach, war ziemlich klar, dass diese Frauen viel mehr Raum brauchen einerseits, also deren Geschichten differenzierter erzählt und gezeigt werden müssen, und andererseits die Schwäche und die Scham und das Leid, das denen widerfahren ist, oder im Speziellen dieser Zwangsprostituierten. Wir nennen sie Entführungs- und Vergewaltigungsopfer. Also wir versuchen auch diesen Begriff der Zwangsprostitution ein bisschen zu dekonstruieren, weil er wirklich nicht an das heranreicht, was mit diesen Frauen passiert. Da haben wir eigentlich versucht, über die Männer zu erzählen. Also das Leid und die Schwäche. Und die Frauen ausschließlich souverän und stark ist so ein negativ konnotiertes Wort, aber cool auftreten zu lassen, um es vielleicht auch zu einem etwas universelleren Problem zu machen, als nur von dem einer Zwangsprostituierten aus dem verarmten Land zu erzählen. Das ist es nämlich nicht. Es geht eigentlich um Menschen, der gefoltert wird.
Sie haben das gerade angedeutet. Normalerweise wird bei Ferdinand von Schirach, der werden immer sehr, sage ich mal, ethisch-moralische Probleme verhandelt. Und zum Schluss heißt es Daumen hoch oder runter. Also wer Glauben oder Terror gesehen hat, die Verfilmung. Das ist jetzt in diesem Teil Subotnik, den Sie da verfilmt haben, nicht so. Ist das Ihr geändertes Drehbuch oder ist das bei Herrn von Schirach schon so angelegt gewesen, der ja sonst durchaus etwas schematischer daherkommt?
Das Interessante an der Vorlage oder das, was mich am meisten interessiert hat, dass die Figur der Schema, also dieser in seinem Fall türkischen, in unserem Fall kurdischen Junganwältin, deren Aufstiegswille sie irgendwie zu amoralischem Handeln zwingt, dass die reagiert in einem entscheidenden Moment komplett anders, als man erwarten würde. Sie will eigentlich aus dem Prozess aussteigen, weil sie merkt, sie verteidigt dann Menschen, den man aus moralischen Gründen eigentlich nicht verteidigen dürfte. Als dieser Mensch dann den Prozess verliert, reagiert sie aber auf die gesamte Situation dermaßen aufgelöst, dass sie sich an dem festhalten muss, woran sie sich ihr Leben lang festgehalten hat, nämlich am Gesetz. Und sie schafft es, das kann man, glaube ich, tatsächlich spoilern, weil es geht ja um die Umsetzung, nicht unbedingt um den Spannungsfaktor dieses Films. Sie macht alles juristisch richtig und geht in Revision und kriegt diesen Typen aus dem Gefängnis raus. Und das macht sie, obwohl sie komplett gegen diesen Menschen ist und den selbst für einen Barbaren hält. Und dennoch macht sie das aus der eigenen Verzweiflung und aus einem eigenen Auflösungszustand heraus. Und das finde ich einen wahnsinnig schlauen Move, den Schirach da begangen ist, weil das ist so antinarrativ eigentlich und so antinachvollziehbar und wird dadurch der Realität irgendwie halbwegs gerecht. Weil ich glaube wirklich, dass in derart aufgeladenen, widersprüchlichen Situationen man einem nichts anderes übrig bleibt als eine derartige Übersprungshandlung.
In Ihrem Film, also die Anwältin wird gespielt von Ebru Düzgün, vor allem bekannt als Rapperin Ebo. Die macht das großartig, finde ich. Wie wichtig war sie für Sie? Also sage ich mal, war das ganz klar in Ihrem Kopf schon, wenn ich die Rolle besetze, dann mit ihr?
Tatsächlich, ja. Ist untypisch für mich. Ich lege mich da nicht von vornherein fest in der Regel, aber ich habe sie mitgedacht beim Schreiben und das, obwohl ich ihre Musik gar nicht besonders gut kannte. Ich hatte sie bei einer Lesung kennengelernt, die zwischen den Lockdowns stattfand. Das war so eine online übertragene Lesung, wo wir zufällig beide eingeladen gewesen sind. Und sie hat von Fatma Aydemir Texte vorgelesen. Und ich konnte sie mir irgendwie als zeitgemäße, junge, überehrgeizige Anwältin extrem gut vorstellen und fand auch, man besetzt da wieder gegen das Klischee und wird genau dadurch auch wieder der Realität gerechter. Also das ist der Gestus, das ist vor allem in Kombination mit Sepp Birbichler natürlich. Die haben beide eine gewisse Anarchie, obwohl sie für zwei völlig unterschiedliche Welten stehen, würde ich jetzt mal sagen. Und trotzdem haben sie eine gewisse Gemeinsamkeit jenseits von Geschlecht und Alter und Herkunft und so. Und das fand ich einfach irrsinnig bestechend und motivierend auch, ja.
Die beiden, die kommen fantastisch miteinander rüber. Ist das eigentlich schwierig, als relativ junge Regisseurin so jemanden wie Birbichler zu inszenieren? Gibt es da so den Moment, wo man denkt, ups, das ist so ein großer?
Nee, den gibt es nicht. Den gibt es natürlich. Es gibt natürlich einen irrsinnigen Respekt, dessen er sich auch bewusst war, glaube ich, in der Zusammenarbeit mit mir. Aber solange allen Beteiligten ihre eigenen Positionen klar sind und die Unterschiede, die aber, wie gesagt, auch sehr schnell zu Gemeinsamkeiten werden können, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, gibt es auf jeden Fall kein Kompetenzgerangel, was sich durch den Status oder die Erfahrung oder das Geschlecht oder so da manifestieren würde. Ganz und gar nicht. Da ist er natürlich auch vollkommen offen und großzügig und einfach gut genug, dass man da teilweise staunend vorsitzt, aber auch weiß, alles, was man kommunizieren will, kann man kommunizieren, weil er das so schlau sofort umsetzt. Das ist halt einfach ein großes Glück, mit einem derartig tollen Schauspieler zusammenarbeiten zu können. Ja.
Sie haben jetzt eine der 6 Folgen von Strafe inszeniert. Subotnik, konnten Sie sich die aussuchen oder wurde das so zugeteilt?
Wir konnten die uns alle aussuchen. Und interessanterweise gab es bei diesem Prozess des Aussuchens keine einzige Überschneidung. Also gab nie die unangenehme Situation, dass zwei Regisseure sich um eine Story hätten kloppen müssen oder so. Ganz im Gegenteil. Da hat sich jeder schon das für ihn geeignete ausgesucht.
Das ist in der Tat interessant. Also die anderen RegisseurInnen, beispielsweise Mia Spengler, Oliver Hirschbiegel, David Nennt, und dann hat jeder so seine Geschichte gefunden. Subotnik ist an manchen Stellen, Sie haben das schon angedeutet, ohne zu viel zu spoilern, sehr schwer auszuhalten. Und Sie erzählen eben diese drei im Grunde auch solidarischen Frauen im Zentrum und erzählen die Geschichte aber eben auch über die Männer. Und eine ganz prägnante Figur ist auch der Dolmetscher, der eben vor Gericht die Aussagen der Frau, die misshandelt worden ist, übersetzen muss. Das ist an manchen Stellen, kann man kaum zuhören. Da wird Gewalt eben ja doch auch über Sprache transportiert.
Ja, eben, es wird einerseits die Gewalt über die Sprache transportiert, was, wenn man schlau anstellt, glaube ich, fast besser funktioniert, als die 1:1 nochmal zu visualisieren. Und mir natürlich sowieso besser gefällt, was gleichzeitig aber auch transportiert wird, ist, glaube ich, der Moment, an dem man realisiert oder zu realisieren hat, man kann das, was diese Person erlebt hat, nicht spürbar machen oder nachvollziehen, wenn man es selbst nicht erlebt hat. Das ist de facto unmöglich und jeder, der den Anspruch hat, das zu zeigen konkret oder spürbar zu machen, den kann ich im Grunde nicht ernst nehmen, weil das geht nicht. Das ist nicht möglich und eine irrsinnige Anmaßung. Und da hatten Cosmina Stratan, die Schauspielerin, und ich waren da uns auch innerhalb von einer halben Sekunde einig drüber, dass es bei dieser Aufarbeitung eigentlich eher darum gehen muss, dass die Sprache an einem gewissen Punkt endet und die Fähigkeit zu mitteilen oder sich selbst mitteilen. Und dass es doch ab und zu Momente gibt, die teilweise von der Sprache aber auch entkoppelt sind, wo es eine Person für 2-3 Sekunden erfassen kann, dieses Elend und dieser Abgrund und diese unglaubliche Barbarei, die einer anderen Person zugestoßen ist oder die sie erleben musste. Ja, darum geht es, glaube ich, in dieser irrsinnig langen Gerichtsszene, in der sie auf Rumänisch erzählt, was ihr widerfahren ist, und der Übersetzer lange braucht, um von dem korrekten Übersetzen dessen, was sie erzählt, was ja, wie Sie sagen, eine gewisse Härte aufweist, zu dem Punkt zu kommen, an dem er realisiert, was er da eigentlich gerade übersetzt.
Genau, da wird in dem Moment auch so ein bisschen diese kühle Distanz aufgehoben, die wirklich oft bei Ferdinand von Schirach sonst durchschimmert, finde ich. Und insgesamt ist es ohnehin so, in Ihrem neuen Buch Schlachtensee, da heißt es, da geht es um aufständische Körper. Und ich würde jetzt sagen, in Subotnik geht es auch ein bisschen um aufständische Körper. Es gibt auch Kampfszenen zwischen zwei Frauen, die auch sehr ästhetisch inszeniert sind, aber auch sehr eindrücklich. Verschränken sich da an der Stelle sehr Sie als Schriftstellerin und Sie als Regisseurin, um das jetzt mal so ein bisschen pathetisch auszudrücken?
Man hat wohl gewisse emotionale Hauptinteressen, ja. Die kommen dann in völlig entgegengesetzten Projekten zu gleichen Teilen vor. Deswegen gibt es da derartige Überschneidungen. Ja, auf jeden Fall. Außerdem interessiere ich mich sehr für Kampfsport. Das wird der Grund dafür gewesen sein, warum ich das als eine Art von eine Metapher, muss man es wohl nennen, benutzt habe, die ein bisschen außerhalb der Story stattfindet, aber gleichzeitig diese Gewalt und Brutalität bebildert und aber auch ein Gegenmodell dazu liefert. Also das Tolle ist ja, dass die sich da die Birne einhauen gegenseitig und dann schreit der Judge Stopp und bricht den Kampf ab und sie liegen sich in den Armen. Also das liefert natürlich auch sofort ein Gegenbeispiel zu dem Ausgeliefertsein eines Folteropfers, das nicht rauskommt in der Situation und wo diese Situation nicht zivilisiert beendet werden kann, sondern die praktisch durchgängig über Jahre hinweg auf ihre eigene Hinrichtung warten musste.
Diese ganzen 6 Teile von Strafe, die da jetzt zu sehen sein werden ab nächster Woche, die sind sehr unterschiedlich. Haben Sie sich den Rest eigentlich angeguckt?
Ja, selbstverständlich. Und ich bin begeistert davon, wie unterschiedlich die ganzen Filme sind.
Abschließend gefragt, Frau Hegemann, Ihre Schlachtensee hat auch viele schöne Geschichten, die man auch wahrscheinlich ganz prima filmisch umsetzen könnte. Ist das ein nächstes Projekt?
Nein. Ich glaube, ich widme mich jetzt lieber direkt dem nächsten Gerichtsdrama. Das hat nämlich großen Spaß gemacht.
Ernsthaft, werden Sie jetzt Tatort-Regisseurin?
Ja. Na, Tatort ist ja nicht, ist ja weiß Gott nicht Gerichtssaal. Nee, Tatort-Regisseurin werde ich. Ach doch, also, oh mein Gott, man soll nichts ausschließen, macht ja auch Spaß.
Okay, aber jetzt haben wir erstmal geredet über Subotnik, ein Teil einer sechsteiligen Serie nach Ferdinand von Schirachs Strafe ist die Buchvorlage. Ab nächste Woche, dem 28. April, bei RTL Plus zu sehen. Einen Tag zuvor auf dem Filmfest München hat die Serie Premiere und das Filmfest München, das beginnt bereits heute. Und das war auch schon der Corso-Podcast heute mit Susanne Lurwig und
Helene Hegemann.
Frau Hegemann, ganz vielen Dank für das Gespräch.
Corso. Kunst und Pop.